im Kontext von Erfolg macht Faulheit wenig Sinn. An einigen Stellen macht es Sinn. Und zwar dann, wenn du, wie jetzt sehr häufig das auftritt, immer mehr Menschen fühlen sich gestresst, Burnout-Thematik und so weiter. Und dann ist die Faulheit im Sinne von ein bisschen Slow Down, runterkommen, das ist dann durchaus sinnvoll. Das ist, würde ich dann sogar sagen, Erfolgsgarant.
47, der Podcast für Männer im mittleren Alter.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des 47 Podcast. Am Mikrofon ist Peter Stavovi und ich freue mich wahnsinnig sehr, den Manuel Lenk in meiner Küche begrüßen zu dürfen, was wirklich selten vorkommt. Hallo Manuel.
Hallo Peter, ich freue mich auch.
So Manuel, du bist Business Coach und Mentor seit 15 Jahren, das habe ich mir von deiner Webseite gesucht und wir haben besprochen, dass wir heute mal über das Thema Erfolg sprechen oder auch Misserfolg vielleicht. Und zuerst möchte ich aber mal wissen, ich steige ganz anders ein. Was ist ein Erfolg für dich? Wann bist du denn erfolgreich?
Erfolg ist für mich, wenn ich persönlich mein Ziel, was ich mir vorgenommen habe, erreiche, wobei das sich immer wieder ändert. Also nicht das Ziel nur, sondern die Art und Weise, was für mich Erfolg ist. Das eine ist mal Gesundheit, dass du merkst, irgendwie jetzt bist du krank, jetzt ist schon der Erfolg, wenn du wieder gesund wirst. Und in anderen Zeiten geht es vielleicht mehr um berufliche Erfolge, um Zielzahlen, die du erreichst. Ja, das ist ziemlich unterschiedlich.
Kannst du mal ein praktisches Beispiel nennen? Was war dein letzter großer Erfolg?
Auch mein letzter großer Erfolg. Also einerseits habe ich mich riesig gefreut, jetzt vor wenigen Tagen mit einer Klientin 10 Jahre zusammen zu feiern. Also wir haben 10 Jahre gemeinsam Unternehmensentwicklung betrieben. Ich weiß noch, als sie im Besprechungsraum stand und der damalige Geschäftsführer sagte, hier, da ist sie, die neue Geschäftsführerin, war damals Assistentin der Geschäftsleitung. Und mein Job war es im Grunde, sie zu begleiten in die Rolle der Geschäftsführung. Und das war schon für mich irgendwie ein besonderer Moment, also für uns alle. Wenn ich überlegen würde, was da, also fällt mir gerade so ein, der größte Erfolg ist, würde ich sagen, für mich gerade die Beziehung, die so langfristig funktionieren. Freundschaften, 20 Jahre zum Beispiel, über 20 Jahre jetzt mit einem Freund aus Potsdam, mit dem ich bei der Bundeswehr war. Also eine wahnsinnig spannende Zeit, was wir zusammen erlebt haben. Das ist für mich echt ein Erfolg, ja. Dass die Freundschaft so lange hält.
Wenn du als Business Coach und Mentor arbeitest, kommen Leute damit zu dir und sagen, ich will erfolgreicher sein? Oder was für Menschen kommen da zu dir?
Im Grunde sind die eigentlich schon erfolgreich, also in meinen Augen. Die selbst machen, also zumindest bei meinen Klienten, ich würde jetzt das nicht grundsätzlich so sehen, sondern das ist vielleicht die Besonderheit, die ich begleite, diese Unternehmer, die Führungskräfte, die sind sehr fleißig, leidenschaftlich in der Sache und die sind rein, was sie tun, schon sehr erfolgreich, nur in vielen Fällen nicht so, wie sie sich das wünschen. Da gibt es eben dann doch noch Luft nach oben, was Wirtschaftlichkeit vielleicht angeht, was Professionalisierung angeht. Und da kommt man dann gemeinsam in die Frage, was wäre so ein nächster großer Schritt? Und das ist das, was ich mit denen am Anfang arbeite.
Wir kommen gleich dazu, wie du mit denen arbeitest. Ich will noch erzählen, wir kennen uns auch lange Jahre. Ich habe vorhin erzählt, ich kann mich nicht erinnern, wann wir uns kennengelernt haben, aber es sind bestimmt 15 Jahre oder so.
Es ist schon eine ganze Weile.
Und wir gehen ganz selten mal Kaffee trinken, ne? So, und dann philosophieren wir immer und ich lade dich heute herzlich ein, mit mir über eben Thema Erfolg zu philosophieren. Deswegen habe ich dich auch angerufen. Ich hatte irgendwann mal hier im Podcast von 47 den Menschen, der so Berufsberatung, also Berufswechselberatung macht, ne? Der auch eine Spiegelkolumne hat. Ich verlinke den Podcast und der erzählte, dass bei ihm Frauen häufig kommen, so Kinder sind aus dem Haus, vielleicht ein Mann hat sich auch beruflich verändert und die sagen so, jetzt will ich nochmal. Und Männer häufig kommen eher so, meine Firma, die Stellen sind abgebaut worden, ich brauche was Neues, ich habe schon ganz viele Bewerbungen geschrieben, ich komme nicht weiter. Das ist bei dir anders?
Also bei meinen Klienten schon, ja. Also ich würde sagen, bei den meisten ist es so, die stehen an dem Punkt, wo sie schon wissen, was sie wollen, im Sinne dessen, dass sie sagen, ich habe jetzt zum Beispiel mein Geschäft, das läuft, aber es läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle. Da geht noch mehr. Oder die stehen an dem Punkt, das ist sogar, würde ich sagen, die letzten Jahre noch häufiger passiert, dass so ein bisschen dieses Hamsterrad entstanden ist, ne? Dass man einfach so rennt im Hamsterrad und merkt so, Mensch, ist das eigentlich alles im Leben? Also passend, ne, zu 47. Meistens passiert das nämlich so Ende 30, Anfang 40, dass dann diese Fragen aufkommen.
Das ist ja einer meiner Lieblingsgags, ne? Die Karriereleiter sieht von, wie war das, das Hamsterrad sieht von innen aus wie eine Karriereleiter.
Eine Karriereleiter, genau.
Ist das so? Also erstmal, es kommen überwiegend Unternehmer oder sind eigentlich nur Unternehmerinnen und Unternehmer, die zu dir kommen?
Also es ist schon gleich, also es ist Unternehmerinnen, Unternehmer.
Und können wir über diese Unzufriedenheit sprechen oder dieses Hamsterrad? Also die erkennen dann, also weil ich glaube, es beschäftigt, oder andersrum, diese Männlichkeit-Klischees sind ja, ne, man muss unbedingt erfolgreich sein. So.
Ja, was ist Erfolg denn?
Genau, deswegen sitzen wir hier und die kommen dann und sagen, also meine Firma läuft halbwegs, ne, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich arbeite mir den Wolf und dies und das läuft nicht. Und wie kann man denen denn helfen? Wie hilfst du denen?
Im ersten Schritt ist es, glaube ich, erstmal so diese Frage, was ist die Ausgangssituation? Bei den meisten, die können die für sich gar nicht so ganz genau beschreiben, weil die halt so im Hasseln sind. Und Abarbeiten von irgendwelchen operativen Themen, dass das erste so ein Überblick ist. Das heißt, bei größeren Unternehmen zum Beispiel gehe ich dann meistens in so ein Check-up rein, dass man gemeinsam erstmal Mitarbeiter befragt und guckt, nur so eine 360-Grad-Perspektive. Bei kleineren, da ist es so, dass du dann durchaus mit dem Inhaber, Inhaberin ins Gespräch gehst und guckst, was ist jetzt hier gerade der Stand und wo wollen die eigentlich hin? Das ist nämlich dieser zweite Schritt. Was ist das eigentliche Ziel, wo will ich hin? Und das ist natürlich was, wo es ums Challengen auch ein Stück weit geht. Also ich könnte ja mir ohne weiteres einen Ratgeber, einen Erfolgsratgeber suchen und schreibe mir meine Ziele runter. Dafür bräuchte ich jetzt nicht unbedingt einen Coach. Das Besondere ist, dass ich mit einem Coach, und das geht mir ja selber genauso, immer wieder in eine Reflexion gehe und auch Themen challenge. Das heißt einfach hinterfrage, ist das wirklich so? Was will ich denn wirklich und gibt es möglicherweise ein Ziel hinter meinem Ziel?
Das verstehe ich nicht. Was heißt Ziel hinter dem Ziel?
Angenommen, du würdest jetzt sagen, also mein größter Traum ist es, einen Podcast zu machen. Und dann könnte man ja die Frage stellen, aber weshalb willst du denn diesen Podcast machen? Also was ist für dich das Ziel, was hinter diesem Ziel steckt? Und dann könnte es sein, dass du sagst, naja, eigentlich will ich gern super erfolgreich sein. Ich will, dass die ganze Welt mich kennt. Und dann würde ich wieder reinfragen, und was ist dann? Was wäre für dich denn dann gegeben? Also worum geht's dir? Und auch da könnte es unterschiedliche Antworten geben. Und das gemeinsam zu ergründen und auch zu spüren, worum geht's hier wirklich, ist halt das zentrale Thema. Weil ansonsten ist das, was du da aufbaust an Zielen, Strukturen oder Visionen, ein Kartenhaus, was relativ schnell zusammenfällt.
Ich verstehe. Ich habe vor ein paar Jahren mal den Tipp bekommen, ich soll mir so ein, wie heißt denn das, so ein Vision Board machen zum Jahreswechsel. Das habe ich tatsächlich letztes Jahr das erste Mal gemacht. Ist nicht alles so eingetreten, wie ich das wollte. Machst du sowas auch?
Empfehle ich auch. Also ich mache es für mich selbst seit vielen Jahren. Ist auch ganz ulkig, weil ich kann mich daran erinnern, jetzt müsste ich überlegen, das ist schon jetzt viele Jahre her, gab es ein Vision Board, was ich in meiner alten Wohnung an der einen Wandseite hatte und an der anderen Wandseite hatte ich die Gewohnheit, dass ich die Dinge in Realisierung angebracht habe. Also das heißt, ne, die eine Seite ist so, das sind so die Visions, die Ideen, die Ziele, die ich habe und die andere Seite sind Bilder gewesen, wo ich gezeigt habe, ah guck mal, das ist jetzt real geworden. Und da gab es damals eine witzige Begebenheit, ich hatte irgendwie die Idee, mal ein Projekt mit dem André Sarrazani zu machen. Irgendwie dachte ich, das ist cool, das ist dann spannend.
Muss man erklären, weil wir nicht nur Hörer aus Dresden
haben. Ah ja, okay.
Berühmter Nachfolger eines berühmten Zirkus, einer Zirkusfamilie und macht Shows in Dresden, ne, sehr hochwertig mit Essen und Artistik und Akrobatik und sowas.
Ja, genau. Und zu der Zeit war das halt hier in der Region schon ein Name, genau wie du sagst. Und dann dachte ich, Mensch, das wäre echt spannend, mit dem irgendwas mal zusammen zu machen. Was? Keine Ahnung. Ich weiß auch heute ehrlich gesagt gar nicht mehr, warum so genau. Aber ich hatte mir dann so einen Flapper daran geklebt und dachte, das wäre irgendwie cool. Und witzigerweise, ich glaube 2 Jahre später, hat sich ergeben, dass ich eine Polstermanufaktur begleitet habe und da kam plötzlich eine Kooperation mit ihm zustande. Also ne, gemeinsam.
Nicht ganz in dem Jahr, wo das Vision Board war, aber.
Ja, also nicht ganz in dem Jahr, aber das ist ja auch das Thema bei einem Vision Board. Es geht, weil du gerade gesagt hast, also nicht alles ist wahr geworden. Ich glaube, dass es wichtiger ist, die Emotionen dort zu spüren. Du hast ein Bild und für einen Außenstehenden mag das Bild völlig bedeutungslos sein. Aber es ist dann stark, wenn du eine starke Emotion fühlst. Und dann hat das wirklich eine Sogwirkung. Du musst das auch nicht aufhängen. Bei mir war nur das Witzige, dass ich das dann aufgehangen habe auf der anderen Seite. Und dann sagte meine damalige Haushaltshilfe, sagt zu mir, Herr Lenk, sie zeigte so auf die beiden Bilder. Und mir ist das selber gar nicht aufgefallen, weil ich habe das wie so ein Automatismus gemacht. Und die hat mich dann irgendwann gefragt, wie das zustande kam. Und dann habe ich ihr das erklärt. Und die meinte dann so, das ist ja faszinierend. Und da sage ich, ja, für mich war das eher wie so ein Abhaken des Ziels zur damaligen Zeit, zugegebenerweise. Also heute mache ich das nicht mehr, dass ich diese Dinge in der Form ablege, aber zum Beispiel mache ich eine Dankbarkeitsliste. Das empfehle ich auch meinen Klienten. Macht eine Liste in eurem iPhone oder in eurem Smartphone und dann legt ihr die Dinge in einem Ordner ab, wo ihr Bilder habt, die für euch wichtig sind als Vision Board, wo ihr merkt, hey, das teasert mich, und eine, wofür ihr dankbar seid in der Retrospektive.
Oha, ja, spannend, Dankbarkeitsliste. Und die soll man kontinuierlich pflegen in deinen Augen, oder?
Das macht Sinn.
Spannend. Wir haben die Liebste und ich haben vergangenes Wochenende die Serie Alpha-Männchen bei Netflix gesehen. Hast du die zufällig schon gesehen?
Nein.
Da ist nämlich also es geht um vier Männer, ich hatte auch im 47 drüber geschrieben, verlinke ich auch. Vier Männer, die so im mittleren Alter in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen und eigentlich so Beziehungsstruggle und Berufsstruggle. Und da ist so ein ganz krasses Alpha-Männchen dabei, kommt aus der Verlagsbranche. Ich habe dann witzigerweise irgendwo bei Welt.de oder in irgendeinem Medium, in der Taz stand, die Parallele zu Ulf Poschardt, dem Weltchef, ist unverkennbar, was ich sehr, sehr böse finde. Er arbeitet in der Verlagsbranche, bei so einem Fitnessmagazin, ist auch so ein durchtrainierter Typ und geht morgens, erste Folge, in den Laden, sagt zu seiner Familie noch, ihr könnt mich bald CEO nennen, weil er denkt, er wird der Nachfolger des Unternehmensinhabers, und der Unternehmensinhaber präsentiert ihm aber eine neue Chefin. Woraufhin er wutentbrannt kündigt und auch nach ein paar Tagen runterschlucken, sein Versuch, diese Kündigung zurückzunehmen, scheitert grandios, weil er sofort explodiert und hat teure Bude, und seine Frau wird als Influencerin aber erfolgreicher. Und damit kommt er gar nicht klar, dass sie mehr Geld verdient und erfolgreicher ist. Was halt Klischee hoch 10. Also ich glaube, ich habe mal irgendwann eine Tabelle gesehen, dass sich das in der Pandemie so ein bisschen verändert hat, dass Männer, die Homeoffice gemacht haben, gesagt haben, ach, Karriere ist ja nett, aber Kinder erziehen ist ja auch gar nicht so, also dabei sein, wenn die groß werden. Ist das so, dass Männer so erfolgsbissiger sind, oder dass das für die so vom Lebensziel her wichtiger ist? Was ist deine Beobachtung?
Also meine Beobachtung, dass es nicht unbedingt so sein muss. Es hat sich auch ein bisschen verändert, das würde ich eher so sagen. Also es kann sein, dass das vielleicht vor 20 Jahren noch ein bisschen anders war. Als ich vor 15 Jahren begonnen habe damit, war das ja schon immer so ein bisschen geteilt. Das heißt, du hattest Frauen, du hattest Männer, in dieser Rolle drin waren. Und die Beobachtung, die ich damals hatte, war, aber die würde ich jetzt nicht, so sidestep, ich würde jetzt nicht sagen, dass das in der Studie fest oder standhalten würde dort. Nur meine Beobachtung war, dass die Frauen damals die besseren Führungskräfte waren. Also das hat man deutlich gemerkt, so von den Grundeigenschaften, die eine gute Führungskraft mitbringt, ne, dass sie eben eine gewisse Empathie empfindet, Durchsetzungsfähigkeit, reflektiert auf ihr eigenes Verhalten. Das ist durchaus bei manchen Männern nicht so von vornherein gegeben, dass man dann eher sich das erst ein bisschen erarbeitet, teilweise durch Schmerz, Misserfolge. Und ja, insoweit hat sich das schon ein bisschen gewandelt, würde ich sagen, über die Jahre. Aber ich würde sagen, die weiblichen Unternehmerinnen und Führungskräfte, die ich begleite, sind auch erfolgshungrig, würde ich sagen. Ja. Ja, allen gemeint ist, dass sie fleißig sind, würde ich sagen. Also ich habe vorhin gerade auf dem Weg zu dir hier überlegt, was eigentlich so die DNA eines guten Unternehmers oder Unternehmerin ist. Und habe so bei mir gedacht, also ich glaube, wichtig ist wirklich dieser Fleiß, diese extra Meile zu gehen, der Mut, weil es gibt ja auch andere fleißige Menschen, aber wir sind keine Unternehmer. Und ich glaube auch so ein bisschen Dinge out of the box zu denken. Also es gehört natürlich immer viel Glück auch dazu, das muss man auch sagen. Es ist nicht alles nur immer Können. Aber so diese drei Komponenten, Fleiß, Mut und out of the box Dinge zu tun, ist schon ein Erfolgsgarant, würde ich sagen.
Ich überlege gerade, ob ich einen Witz mache, aber ich habe in letzter Zeit festgestellt, es versteht nicht immer jeder meinen Humor.
Probieren wir es aus.
Kann man auch als fauler Mensch erfolgreich sein? Ist ein Witz.
Also ich würde jetzt sagen, nein.
Mist.
Mhm. Also, aber es ist jetzt subjektiv von mir. Ich würde sagen, es ist wirklich schwer, wenn faul, zumindest ist ja auch wieder die Frage, was heißt das? Im Kontext von Erfolg macht Faulheit wenig Sinn an einigen Stellen. Macht es Sinn? Und zwar dann, wenn du, wie jetzt sehr häufig das auftritt, es gab jetzt, glaube ich, auch gerade diese Berichterstattung in den öffentlichen Medien über das Thema so Stress. Immer mehr Menschen fühlen sich gestresst und Burnout-Thematik und so weiter. Also insbesondere Top-Thema ist ja von den eigenen Ansprüchen. Das ist bei mir Daily Business, also das merkt man. Und dann ist die Faulheit im Sinne von ein bisschen slow down, runterkommen, sich nicht zu ernst zu nehmen, das ist dann durchaus sinnvoll. Das ist, würde ich dann sogar sagen, Erfolgsgarant.
Ich gieße jetzt mal einen Schluck Tee nach, weil ich auch selber noch welchen will. Mal gucken, ob ich das rausschneide oder ob das Plätschergeräusch gut kommt, atmosphärisch. Gut Moment. Danke dir. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, das macht mir jetzt wieder Hoffnung. Also ich, das beobachte ich nämlich auch im Freundeskreis oder im persönlichen Umfeld, dass man zwar den ganzen Tag arbeitet, aber abends das Gefühl hat, es ist nicht genug. Ich habe nicht genug geleistet. Und das ist aber eher Selbstprogrammierung, ne? Weil diese Einschätzung, wann ist denn gut genug? Mhm. Die ist ja, wenn man vor allen Dingen, wenn man einzelselbstständig ist, so wie ich es bin, ist es total brutal schwer, oder? Also
ja, weil es ist ja auch häufig die Frage, wie bin ich konditioniert? Also ist es etwas, wenn ich Erfolg beispielsweise damit gleichsetze, dass ich immer ganz viel mache oder eben wirtschaftlich erfolgreich bin in irgendeiner Form, dann ist natürlich das für mich irgendwie begrenzt. Dann werde ich immer im Hasseln sein, weil das ist ja dann selbsterklärend, dann fühle ich den Erfolg. Erst dann, wenn ich merke, hey, da gibt es ja eigentlich noch mehr in meinem Leben. Ich sehe vielleicht an meinen Kindern, die groß werden, hey, guck mal, da hast du irgendwie was richtig gemacht. Dann ist das auch ein Erfolg. Und vielleicht sogar einer, der mir mehr Erfüllung gibt, als jetzt vielleicht diesen einem Job hinterherzulaufen oder sich auch vielleicht dann später nochmal diese Frage zu stellen, war das alles, ne?
Dann oh, super spannend. Ich habe wirklich die letzte Zeit wirklich sehr viele Gespräche geführt und ich hatte auch letztens mit zwei Kollegen, die beide so paar 50 sind und aus meiner Sicht eher frustriert, wirklich komplett frustriert, Festanstellung, aber auch, habe ich mich hinterher noch mit dem Dritten drüber unterhalten, wahrscheinlich so gut dotiert, dass sie nicht raus wollen und so. Und das ist ja dann, in meinen Augen ist das völlig nicht nachvollziehbar, weil ich glaube, es macht einfach krank. Ne? Also man kann sich ja opfern, um viel Geld zu verdienen und um die Familie zu finanzieren. Aber was hat man davon, wenn man dann immer nur frustriert im Büro sitzt und das einen mittelfristig bis langfristig krank macht? Und ich habe halt auch so viele Leute getroffen. Also ich hatte die Tage noch ein Gespräch mit jemandem, der sich wirklich sehr bemüht, sein Team zu führen, aber immer nur gespiegelt bekommt, dass sie ihn nicht verstehen. Ne? Das war auch sehr spannend, weil er sagte, er ist so ganz straight in den Ansagen, seiner Meinung nach. Und er hält auch viel so schriftlich fest, damit keine Missverständnisse entstehen. Und sein Team wolle aber eher so mitfühlen, mitentscheiden und keinen Druck haben und so. Und das war auch super spannend. Und da habe ich auch da gesessen und gedacht, wäre jetzt auch nicht meins, ne, in so einer Position. Ist bestimmt auch gut dotiert oder so, mag sein. Aber das finde ich spannend, wenn du sagst, im Privaten, das kann ja auch Erfolg sein.
Ja.
Das ist, glaube ich, was viele Männer immer noch lernen dürfen, oder?
Also ja, und Peter, ich glaube, was auch ein entscheidender Unterschied ist sich anzuerkennen, dass diese Dinge, die ich als Erfolg sehe, sich ändern im Laufe von Lebensphasen. Weil wenn du jetzt mal schaust, also wir alle, zumindest in meiner Beobachtung, in meinem Umfeld, als auch bei meinen Klienten, sind in den 20ern erfolgsgetrieben, ich will was beweisen. Das erste Erwachsenenalter, wie die Soziologen so schön das nennen, dann sagt man immer, hey, also ne, du musst was beweisen, Studium, Abschluss, also man ist gierig auch ein Stück weit da, sich selbst auch was zu beweisen und seiner Welt, seiner Umwelt. In den 30ern verändert sich das, weil du dann anfängst, irgendwie so ein bisschen sich zu sortieren. Das heißt, man fokussiert sich ein Stück weit, merkt, okay, ne, Work-Life-Balance spielt eine größere Rolle. Und das macht sich natürlich auch bei den Mitarbeitern bemerkbar. Ne, die mit 20 vielleicht noch performt haben, merkt man in den 30ern, was ist jetzt los? Sind die müde geworden oder was ist da? Und in den 40ern, also in den Jahren der Meisterschaft, geht es ja darum, mit dem ganzen Wissen, mit der Gelassenheit, die man in der Regel aus den ganzen Berufsjahren und Lebensjahren gesammelt hat, auch dort nochmal für sich mit weniger vielleicht Zeiteinsatz zu überlegen, ne, was mache ich jetzt? Also ich bin halt schneller, diese Senior-Geschichte nenne ich das immer so. Und es sind auch die Jahre der Umbrüche, weil dort werden die Kinder groß. Und dann ist manchmal so die Frage, sowohl für Frau als auch für Mann, was jetzt? Da kommen dann andere Herausforderungen. Und es zieht sich dann in die 50 rein. Und auch da ist ganz spannend, was zum Beispiel bei Klienten, die so in die 50 gehen, habe zum Beispiel einen, dem habe ich die Unternehmensnachfolge begleitet, oder mit ihm die Unternehmensnachfolge begleitet in einem Unternehmen, was mittlerweile 90 Jahre alt ist. Und der ist jetzt wieder an dem Punkt, wo er quasi in diese Phase Mitte 50, Ende 50 eintritt und jetzt sagt, hey, jetzt muss ich ja die nächste Unternehmensnachfolge eigentlich schon einleiten. Also eine ganz spannende Zeit, wo es viel um Loslassen und auch eben Reflexionen geht.
Ja. Wow, spannend. Sehr wertvolle Aussage, glaube ich, weil ich nur so viel die Hörerschaft, wie ich mir das so vorstelle, sind ja schon auch Männer, auch Frauen durchaus, aber die sich eben tatsächlich mit der Frage beschäftigen, wo stehe ich eigentlich im Leben, ne? Und ich finde ganz witzig, weil du gesagt hast, das sortiert sich dann neu. Ich habe als ich mit 20 gearbeitet habe, war mir eigentlich egal, wie viel ich verdiene. Da wollte ich irgendwie die Welt verbessern und verändern und schon Medien machen und auch außen sichtbar sein. Und irgendwann so Mitte 30, erste Kind, fing das an. Eigentlich würde ich jetzt doch auch ganz gerne mal ein vernünftiges Auto fahren. Das hat sich so verändert. Und das erzähle ich den Kindern halt auch immer, dass sich im Laufe des Lebens so Einstellungen auch einfach nochmal verändern, was du gerade sagst.
Ne? Absolut. Wobei jetzt meine Beobachtung ist, also wäre auch mal spannend, wie du es siehst, Peter, aber der Knackpunkt hat sich so ein bisschen verändert in den 20ern, dass man jetzt immer wieder auch in den Publikationen liest, Generation Z hat keine Lust mehr dazu. Und meine Beobachtung ist, die 20er haben nicht unbedingt weniger Lust. Also das ist zumindest etwas, was ich so wahrnehme, sondern da sind ganz viele Ängste da. Und deswegen haben durchaus eben Jobs wie der öffentliche Dienst, Beamtenverhältnis und so weiter durchaus einen guten Zulauf, weil wir natürlich in einer Welt sind, wo vielleicht auch Menschen es gewohnt waren, dass alles irgendwie in der Selbstverständlichkeit vorhanden ist und plötzlich auch mit Corona Dinge passiert sind, wo sich Unsicherheiten eingestellt haben. Und das merke ich in der Begleitung zum Beispiel von Teams ganz deutlich. Und da geht es eben nicht mehr nur darum zu sagen, jetzt bin ich in den 20ern, jetzt will ich leisten ohne Ende. Die gibt es nach wie vor. Aber es gibt eben auch viele, die sagen, ich will eine Absicherung.
Super spannend, dass du das erzählst. Ich habe tatsächlich auch im Rahmen von einem Kundenprojekt, wo ich Beratung mache, letztens einen Generationsforscher gesprochen und interviewt für die Sächsische Generationenagentur, die es gibt, die meinen Auftrag viel mehr Wahrnehmung bekommen dürfen. Jetzt haben sie auch noch eine Platzierung im 47-Podcast. Und der Generationsforscher sagte sowas Ähnliches. Er sagte, es ist so krass, die Jugend hat alle Möglichkeiten. Wir haben denen alle, also die Älteren sagen, wir haben denen doch alle Wege bereitet. Die haben können machen, was sie wollen, Freiheiten, en masse, und sie strugglen. Und die jungen Leute sagen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist so überfordernd. Und wenn ich das eine anfange, kann ich das andere ja nicht mehr machen. Also nicht nur Angst, sondern auch wirklich, wo fange ich denn jetzt bitte an?
Ja, Perspektive.
Und Auftrag dieser Generationsagentur und auch dieses Generationsforschers war so seine Botschaft, wenn wir die zusammenbringen würden, was viel zu selten passiert, ne, dass du sagst, weiß ich, also sind ganz unterschiedliche Beispiele, ein Chor, wo Senioren und Kinder zusammen singen. Ne, und da kriegst du ja als Kind auch eine soziale Prägung, wenn du mit Älteren irgendwas zusammen machst, die mal nicht zur Familie kommen. Oder eben auch wirklich Berufseinführung und hört man auch, kann ich jetzt auch nicht mit Studiengrade unterlegen oder so, aber dass so ein bei jüngeren Leuten ein Trend zur planbaren Zukunft geht. Ne? Ja. Also kann ich eine Karriere einschlagen, wo ich hier bleiben kann, wo ich nicht weggehen muss, wo ich vielleicht Verbeamtung. Sowas ist tatsächlich total, ja, super spannend.
Und du hast das Thema, hatte ich jetzt vor kurzem jetzt erst gelesen, das Thema Einsamkeit, was ja so immer stärker geworden ist. Und das ist ja im unternehmerischen Kontext ein großes Thema. Ich bin ja an der Spitze allein. Ich kann mich bei Mitarbeitern austauschen, aber nicht über alle Themen. Und ähnlich geht es ja letztendlich auch einer gewissen Gruppe, die sich vielleicht als Studenten irgendwo in eine Stadt bewegen. Da gab es mal so eine Zeit, wo man gesagt hat, hey, super, ich fange jetzt an, mache die ersten Treffen mit und dann bin ich connected und dann ist man schon in der Stadt irgendwie total verbunden. Und ich kenne viele, bei denen das überhaupt nicht so ist, sondern die gesagt haben, ich fühle mich total einsam. Und wo ich, also ich kenne das so nicht, gebe ich zu, aber ich weiß, dass bei dem einen oder anderen durchaus so dieses Thema gar nicht mehr präsent ist, dass man sich zum Beispiel engagiert im Ehrenamt, dass man Verbänden beitritt, schaut, was ist so das, was mich eigentlich interessiert, fernab des Jobs, ne, wo ich eben soziale Kontakte pflegen kann. Und wenn ich zum Beispiel mit Unternehmern drüber spreche, wenn sie junge Führungskräfte gerade in den 20ern entwickeln wollen und fragen, naja, was könnte ich jetzt mit dem machen? Also wir können jetzt ja nicht irgendwie ein 30.000 Euro Entwicklungsprogramm auflegen. Das funktioniert nicht. Dann sage ich, klar. Aber das Beste, was du machen kannst, ist, diese Leute ins Ehrenamt zu schicken. Weil dort kommen sie mit Menschen zusammen und da hast du eine ganz natürliche Führung. Sie müssen lernen, sich ein Stück weit dort zu behaupten in einer Rolle. Und es ist nicht so per Ordre de Mufti gesetzt. Ich habe jetzt diese Rolle und jetzt hören mir alle und jetzt folgen die und ich kriege Geld dafür. Nee, ich muss mich durchkämpfen und ich weiß im besten Fall auch wofür. Und deswegen, also ich habe ja viele Jahre auch bei den Wirtschaftsjunioren im Vorstand mitgewirkt, verschiedene Arbeitskreise begleitet. Das, was du im Ehrenamt bekommst, finde ich, ist immer mehr, als du gibst. Und deswegen kann ich da immer nur dafür werben, sich viel in diese ehrenamtlichen Rollen hineinzubegeben.
Also das mit der Einsamkeit habe ich auch schon gehört tatsächlich, jetzt habe ich noch keinen richtigen Beleg, aber ich habe ein schönes Beispiel von einem Studenten, mit dem ich arbeite, der so leistungsgetrieben ist, dass es, ich finde es schon fast besorgniserregend, ne? Also der so versucht zu performen und dabei so über sich selber drüber geht und seine persönlichen Bedürfnisse auf der Strecke lässt, dass es mich auch erschüttert. Und was ich glaube, das dürfen wir nicht unterschlagen, die Pandemie hat einiges da noch an Kerben geschlagen. Ne? Wenn du im Abitur 2 Jahre zu Hause gesessen hast oder anderthalb in der Abiturphase, dann macht das was mit den Menschen. Das dürfen wir als Gesellschaft, glaube ich, erst wieder aufarbeiten. Spannend, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen von dem Thema Erfolg, Misserfolg. Lass uns doch noch mal ein paar Minuten über Misserfolg reden. Oder damit hast du nichts zu tun. Du bist ja per se erfolgreicher Mensch.
Nein, nein. Das kann man so nicht sagen. Im Gegenteil, ich finde ja immer, zum Erfolg gehört ja auch Misserfolg. Also ob man das jetzt so vor sich herträgt, weiß ich nicht. Es gab ja mal eine ganze Zeit lang die Fuck-Up-Nights beispielsweise oder überhaupt diese Fuck-Up-Veranstaltung. Wo jeder erzählt hat, was er so an Misserfolgen hatte und man dann so Lessons Learned-mäßig rausgehen konnte und sagt, okay, alles klar, cooler Typ, dass er darüber geredet hat. Und ich finde, das gehört schon dazu. Also Erfolg ohne Niederlage kenne ich jetzt nicht. Also ich kenne keinen Klienten und auch bei mir selbst nicht Phasen, wo du, ja, also wirklich auch schlaflose Nächte hattest. Und ich finde, das ist auch etwas, was häufig unterschätzt wird, gerade bei Unternehmern, die dann an einem bestimmten Punkt in ihrem Leben stehen, egal ob es Gründer waren, Nachfolger, Selbstständige, so sagt, naja, bei dem ist doch klar, ne? Der Stavovi, dem ist alles zugeflogen. Ne? So, ja. Ne? Aber niemand sieht, was dahinter passiert. Und selbst wenn du es zeigst, also ich bin jetzt nicht der größte Fan der Fuck-Up-Nights, gebe ich zu. Nicht, weil ich nicht meine, dass es sinnvoll ist, über Misserfolge zu sprechen, sondern weil ich glaube, dass das Zelebrieren dieser Geschichten noch mal so einen eigenen Charakter hat. Ich würde eher über die Lernthemen sprechen. Erfolgsstrategien, das ist auch das, was ich zum Beispiel mit meinen Klienten mache. Oder das, was ich für mich zum Beispiel jedes Jahr zum Ende des Jahres aufarbeite, bietet sich ja jetzt an, dass man sagt, Mensch, also was ist so dieses Jahr passiert? Womit war ich zufrieden? Oder was sind Erfolge gewesen? Wo gab es Reibungen? Wo merke ich, diese Dinge liefen nicht so besonders? Was habe ich gelernt? Und das dürfen auch größere Misserfolge sein.
Können wir es noch konkreter kriegen? Ich finde es super spannend, was du sagst. Mir fehlt nur gerade es fliegt mir nicht alles zu. Auch nicht immer die richtige Frage.
Nö, also ich gebe mal ein Beispiel. Also vielleicht mal so aus meiner Zeit heraus, wenn du jetzt so 15 Jahre anguckst, sagst du, ja gut, okay, da hat er jetzt ja 15 Jahre ein bisschen Coaching gemacht und das ist ja eigentlich auch so ein Begriff. Coach wissen wir beide, der ist ja recht inflationär. Ich weiß nicht, wie viele tausend Coaches wir beispielsweise in Deutschland haben. Aber das könnte ich ja bei Friseuren beispielsweise genauso sagen. Also was weiß ich, Masseuren und so weiter, was es alles gibt. Beim Coaching ist es letztendlich für mich so gewesen, das war für mich eine Passion. Und trotzdem hast du Zeiten, wo einfach wirklich Misserfolge entstehen, indem das, ich nenne es, also, oder ich habe es für mich dann immer als Seminar verbucht. Manche Seminare waren recht teuer. Also wirklich auch wirtschaftlich so teuer, dass man mit einem Rücken an der Wand stand.
Und Moment, das heißt, du hast die gegeben oder du hast die gebucht?
Das kannst du jetzt so sehen, wie du willst. Weil diese Seminare sind im Prinzip Dinge gewesen, waren Fehler, die ich gemacht habe. Also ich habe zum Beispiel vor meiner Zeit als Coach ein Unternehmen geführt, also mehrere oder längere Zeit auch in der Unternehmensberatung gearbeitet. Eines der Unternehmen, die ich dann gegründet habe, ist wirklich vor die Wand gefahren. Und das war für mich zu einer Zeit, weiß noch, das war glaube ich mit 27, 28, war für mich Insolvenz als Folge, war für mich das komplette Scheitern. Und da hatte ich auch wirklich für mich so ein Jahr Sinnkrise drin, wo ich gemerkt habe, nee, also du spielst ja den großen Tampano, aber in Wirklichkeit hast du ja nichts drauf. Ne? Also das war zur damaligen Zeit so mein eigenes Bild. Und das Seminar, was ich meine, was mich am Ende, ich weiß es gar nicht mehr, aber ich glaube, also auf jeden Fall irgendwie 250.000 Euro gekostet hat, war einfach, dass mein Unternehmen und die Vermögenswerte weg waren.
Ei.
Und das ist etwas, was ich jetzt nicht jeden Tag vor mir hertrage, weil es anderen ja genauso ging, dass sie vielleicht andere Dinge, vielleicht sogar noch sehr viel mehr, ein Haus, was weiß ich, eine Scheidung. Ne? Also es gibt ja viele Dinge, wo man im Nachgang merkt, vielleicht kostspieliger Faktor gewesen, wusste man vorher nicht. Und deswegen ist es auch so, dass du, wenn es um Entscheidungen geht, finde ich, du kannst eine gute Entscheidung treffen. Dafür gibt es wirklich Möglichkeiten, zum Beispiel im Coaching, für dich selbst aber auch gute Entscheidungen zu treffen. Ob sie richtige war, das merkst du erst im Nachgang.
Also danke schön, dass du diesen Einblick gegeben hast, ohne dass ich da jetzt ganz tief reingehen. Wie bist du aus diesem Loch wieder rausgekommen?
Ich bin damals mit einer, witzigerweise einer Freundin, die eine Coaching-Ausbildung gemacht hat, bin ich in Kontakt gekommen und habe gesagt, okay, ich habe mich als Opfer zur Verfügung gestellt. Und sie hat angefangen, mit mir zu reflektieren. Und in diesem Jahr habe ich so viel über mich selbst gelernt. Ich dachte vorher, okay, du weißt schon viel und du kennst, du hast die ganzen Erfolgsratgeber gelesen, habe sehr viel gelernt, hatte zwischendrin ja auch viele Mentoren, die wirklich auch mich in diesen Dingen geprägt haben. Aber da gab es einfach Blindspots. Da gab es einen Blindspot, da könnte ich wahrscheinlich einen ganzen eigenen Podcast da mit dir aufnehmen dazu. Aber ich glaube, der zentrale Punkt war, dir Hilfe zu suchen. Das war für mich damals etwas, was sich im ersten Moment fremd angefühlt hat. Aber ich gedacht, das kannst du nicht machen. Also ich brauche da keine Hilfe, ich kriege das doch selber hin.
Super, kenne ich, den Zustand kenne ich.
Ja, und das ist etwas, was, glaube ich, das Ego dir vorgaukelt. Und bei mir war es damals auch so. Und diese Freundin hat damals mich durch diese Zeit so begleitet und hat in mir die Frage dann irgendwann so nach einem halben, dreiviertel Jahr aufgeworfen und gesagt, okay, jetzt was wissen du eigentlich wirklich? Also ne, diese Themen, die ich ja heute mit meinen Klienten bearbeite. Und ich weiß zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Geschäftspartnern ins Gespräch gehe, hab ja zwischendrin auch, wenn du so über Beteiligungen sprichst an Unternehmen, dann ist bei mir wie so eine Antenne entstanden, wenn mir jemand Bullshit erzählt. Da geht bei mir sofort die Leuchte an. Das ist was, das will ich gar nicht, aber in dem Moment weiß ich sofort Alarmstufe rot. Und dann kann ich nicht anders als das Thema auseinandernehmen. Also beziehungsweise, also innerlich für mich, nicht die Person, ne, sondern wirklich, ich sage dann, okay, also jetzt muss ich genauer reinfragen, weil ich genau weiß, das funktioniert ja nicht.
Und Bullshit in welche Richtung? Das heißt, die erzählen?
Wunschzahlen, Wunschergebnisse, Dinge, die im Geiste erdacht sind, wo, also diese typischen Dinge, die man durchaus auch im Startup-Bereich häufig erlebt, dass Dinge beschönt werden. Dass du sagst, Mensch, also mega und das läuft und wir brauchen jetzt noch den Investor und das und jenes. Und je konkreter du in das Thema reinfragst, umso mehr stellst du fest, dass dein Bauchgefühl sich immer mehr bestärkt und das einfach, da ist ein cooler Typ. Aber der ist gerade, wie, weißt du, so auf Droge. Du merkst den Dopamin-Kick, den er sich selbst gibt. Fachlich würde man sagen, der ist einfach in der Übermotivation. Der nimmt sich selbst nicht ernst. Und deswegen ist der auch nicht selbstwirksam. Er drückt einfach das, was wirklich gerade da ist, weg.
Ich lerne gerade was. Ich würde langsam zum Ende kommen, Manuel. Ich habe noch so die, ich glaube, die gerade jetzt der letzte Teil war wahnsinnig spannend für die Leute da draußen, die jetzt hoffentlich auch mitbekommen haben, dass wir jetzt mal locker flockig sitzen und lachen und uns es aber eben nicht alles zugeflogen ist, was wir haben oder sind, sondern dass wir uns das hart erarbeitet haben und auch manchmal durch ein Tal gegangen sind. Was ist denn so zum Abschluss vielleicht dein Ratschlag an die Menschen, die jetzt da draußen stehen und zuhören und sagen, so richtig business erfolgreich bin ich nicht, ne? Hier mittlerer Angestellter, weiß ich, oder frustriert im Job, hat nur Beispiele, so im Hinblick auf wie können die ihre Lebenssituation verbessern? Hättest du da einen Tipp?
Also ich glaube zwei Sachen. Das eine ist, sich selber gar nicht so ernst zu nehmen. Das merke ich dort an der Stelle. Also viele nehmen sich an der Stelle, ich meine jetzt nicht im Sinne von die Situation nicht ernst zu nehmen, sondern sich selbst dort sehr stark abzuwerten, auch an einigen Stellen, je nachdem, ne, wo du gerade dich bewegst, also wenn so Gedankenschleifen da sind. Und das andere, was für mich immer so ein Generalschlüssel ist, sich wirklich auch Hilfe zu suchen. Egal, ob es jetzt eben ein gesundheitliches Thema ist, wo ich merke vielleicht irgendwie, ne, es hat eher schon depressive Züge, dann gibt es einfach dafür wirklich professionelle Hilfe. Oder wenn ich im Business merke, ich komme einfach nicht voran, dann ist es keine Schande, sich dort jemanden anzuvertrauen. Und das kann auch ein Freund sein. Ich muss nicht zu einem Coach oder Berater zwangsweise gehen. Einfach, dass ich aber mal drüber spreche. Der Unterschied ist sicherlich nochmal der, dass du mit einem Kollegen, mit einem Coach nochmal neutraler sprechen kannst über eine Situation. Da ist halt nichts Eingefärbtes. Und es ist in der Regel ein Profi, der sich mit dem Thema halt gut auskennt und deine Themen halt antizipieren kann. Also wo könntest du halt eben aus der Erfahrung anderer Themen dort ansetzen?
Oha, ich bin schwer beeindruckt und sehr fein mal wieder mit der Folge, die ich hier produziere mit dir, weil ich die Botschaften so super stark finde. Ganz vielen lieben Dank für deine Zeit, für die Einblicke, die Ehrlichkeit und weiterhin viel Erfolg.
Danke, dir auch, Peter.